Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn den Mann begrüßen müssen, der sehr tapfer hier sitzt, trotz sehr, sehr starker Bauchschmerzen. Extreme Bauchschmerzen, wie er selber es ausdrückt. Es sind starke politische Bauchschmerzen, die er da hat. Seit Tagen quälen sie ihn schon. Es ist das Rentenpaket, das ihm quer liegt. Denn Sepp Müller gehört zu den Rentenrebellen der CDU. Und die Sache ist im Grunde ganz einfach. Auf der einen Seite ist da sein 12-jähriger Sohn, der die zusätzlichen Milliarden irgendwann mal mit bezahlen muss. Und auf der anderen Seite ist da seine Mutter in Sachsen-Anhalt, Babyboomer-Generation, die ohnehin schon eine sehr kleine Rente hat, weil die Renten tatsächlich nirgendwo so niedrig sind wie in Sachsen-Anhalt. Das ist mein Zwiespalt, sagt Sepp Müller, und nicht nur seiner. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Guten Abend.
Ja, die Heilung der Bauchschmerzen kommt von links, kommt von Ulrike Herrmann, die den ganzen Rentenwahnsinn gerade gar nicht versteht. Sie sagt, es gibt gar kein Problem mit der Rente oder, um es mit Bärbel Baas zu sagen, alles Bullshit. Ulrike Herrmann sagt nämlich, gesamtwirtschaftlich sind die Renten mühelos zu finanzieren. Und das hat auch damit zu tun, dass der Anteil der Renten an der gesamten Wirtschaftsleistung nicht wirklich gestiegen ist. 1980, sagt sie, waren es gerade 10%. Heute sogar nur 9,5%. Wo also ist das Problem? Und warum, das ist vielleicht die interessanteste Frage in dem Zusammenhang, sind so viele Staaten um uns herum scheinbar so mühelos in der Lage, deutlich höhere Renten zu bezahlen? Viele Fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und was passiert da gerade politisch, wollen wir Veit Medik fragen, der für die Kollegen vom Stern das Politikressort leitet. Er sagt, dass dieser Streit so eskalieren konnte, ist vor allem ein Führungsversagen, und zwar von Jens Spahn und natürlich auch von Friedrich Merz, dem er bescheinigt, ich zitiere, immer noch eine Art Kanzlerpraktikant zu sein, nur bedingt regierungsfähig. Und er sagt weiter, wir können ihn immer wieder beim Merkeln beobachten, also so ziemlich genau das Gegenteil dessen, wofür er eigentlich mal angetreten ist. Das ist deutlich. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wir wollen mit Fredrik Pleitgen über den größeren Kontext sprechen, denn all das findet statt vor dem Hintergrund amerikanisch-russischer Verhandlungen in Moskau. Natürlich geht es um den Krieg in der Ukraine. In einer Lage, die zunehmend verzweifelt wirkt und erscheint, der Terror, das Morden, vor allem im Osten des Landes, gehen unvermindert weiter, während Amerikaner und Russen offenbar schon das Fell des Bären verteilen und milliardenschwere Geschäfte besprechen. Und die Verlierer, sagt Fredrik Pleitgen, die Verlierer könnten am Ende tatsächlich die Ukrainer und die Europäer sein. Und das Bizarre ist, sagt er, dass Trump, der amerikanische Präsident, so wirkt, als hätte er mehr Empathie für russische Soldaten als Putin. Der russische Präsident hat ihn erst vor 2 Wochen, glaube ich, persönlich wieder gesehen in Moskau. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin. Vor allem auch das, was Ulrike Herrmann über das umliegende Ausland erzählt in Sachen Renten. Herr Müller, erste Frage an Sie. Wie erleichtert sind Sie eigentlich, dass Ihnen die Linke jetzt das Problem bei der Abstimmung abnimmt?
Wir schauen nicht auf die Linke, wir schauen nicht auf andere Parteien, wir schauen auf uns.
Aber es ist doch schön, dass die das für Sie machen, oder?
Mehrheit. Wieso soll das schön sein? Wir benötigen eine eigene Mehrheit und die eigene Mehrheit muss aus der Koalition und sollte auch aus der Koalition kommen.
Genau, aber jetzt sind Sie doch erleichtert, oder nicht?
Erleichtert bin ich, wenn dieses Rentenpaket eine Mehrheit bekommt aus der Koalition heraus.
Aber jetzt können Sie doch so abstimmen, wie Sie es eigentlich gerne würden, nämlich mit Nein. Muss man einmal kurz erklären, ne, was da passiert ist, Veit Medik. Die Linke hat heute angekündigt,
sich zu enthalten.
Genau. Ja, das wiederum macht die Lage für die Union sehr komfortabel. Warum?
Naja, weil es muss ja nur eine einfache Mehrheit erreicht werden am Freitag. Und wenn jetzt die Nein-Stimmen der Linken sich umwandeln in eine Enthaltung, ist ja viel leichter, das Level an Ja-Stimmen zu erreichen. Mhm. Deswegen ist das insgesamt eine auf den ersten Blick vielleicht angenehme Situation für die Union, auf den zweiten Blick glaube ich gar nicht so angenehm, ja, weil es erhöht in Wahrheit den Druck, auch eine eigene Mehrheit zu sichern, weil die CDU will in der jetzigen Lage, wo sie über das Schicksal ihres Kanzlers diskutiert, über die Frage, wie stabil die Koalition überhaupt ist, ja nicht auch noch eine Debatte darüber haben, ob sie sich von der Linken hilft.
Ja, nicht nur helfen, also Frau Herrmann, eigentlich ziemlich spektakulär, oder, dass die Linke jetzt schon das zweite Mal Friedrich Merz die Kanzlerschaft rettet.
Naja, eigentlich ja schon das dritte Mal. Denn man muss ja sich daran erinnern, dass als Merz zum Kanzler gewählt werden sollte, im Bundestag ist das ja auch in der ersten, im ersten Wahlgang gescheitert. Der zweite Wahlgang ist auch nur zustande gekommen am selben Tag, weil die Linkspartei in also dieser Änderung der Geschäftsordnung zugestimmt hat. Dann gab es das mit der Verfassungsrichterin Brosius Gersthoff, die gescheitert ist. Und dann die nächsten Verfassungsrichter wurden dann auch mit der Linkspartei gewählt. Genau, und jetzt hat man schon wieder das Problem, dass die Mehrheit der Großen Koalition wackelt. Und ich würde sagen, dass Veit Medik völlig recht hat, dass man da eben sieht, dass Merz noch nie regiert hat. Er war ja noch nicht mal Oberbürgermeister, er war nicht Minister, er war nicht Ministerpräsident. Er ist gleich ins Kanzleramt einmarschiert und weiß offenbar nicht.
Einmarschiert nicht, er wurde gewählt. Ne?
Er wurde gewählt, ja. Aber er hat ja wirklich an den Stäben gerüttelt. Alle waren dabei, jahrzehntelang. Und was sich da zeigt,
ist wieder ein großer Fahrt heute. Ja, weiter.
Ich kann mich auch zurücknehmen, wenn das gewünscht
gerne.
Ist. Und was sich da zeigt, ist eben, dass er nicht weiß, wie man Mehrheiten organisiert, sondern er hat eben die Idee, er beschließt was und dann wird die Fraktion schon folgen. Und genau das funktioniert immer wieder gar nicht. Und was natürlich interessant sein wird, ist, ob er in Zukunft aus dieser Pleite lernt oder ob man dann nur zugucken muss, wie dann das gleiche Problem wieder bei einem anderen Thema auftaucht. Mhm.
Mal, damit wir es einfach mal verstehen, Herr Medik, wie viele Abweichler könnte sich die Union jetzt sozusagen leisten?
Naja, die Koalition hat ja eine Mehrheit von 12 Stimmen.
Sind 12, ne? Ist nicht viel.
Genau. Also, und die Widerständler, die junge Gruppe, besteht aus 18 Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU.
Ist von also denen zu viel. Sepp Müller einer war, oder?
Nein, ich bin nicht mehr Mitglied der jungen Gruppe.
Sie waren einer der Widerständler, oder nicht?
Ich habe mich genauso geäußert, wie die junge Gruppe auch den Satz liest, der im Koalitionsvertrag ist. Und das ist auch eine Ursache über den Streit, den wir politisch gerade führen, wie dieser Satz zu lesen ist. Und ich lese den genauso wie der jungen Gruppe. Und es ist vollkommen nachzuvollziehen, dass es hier unterschiedliche Interpretationsspielräume von den Sozialdemokraten und von uns gibt. Und hier geht es um viel. Hier geht es
um 120
nicht nur um die Rente,
Milliarden.
Sondern es geht vor allem um 120 Milliarden Euro, die mein Sohn, die Generation meines Sohnes, irgendwann nicht mehr zur Verfügung haben, um in Bildung, um in Infrastruktur, um in Verteidigungsfähigkeit des Landes
zu investieren. Das heißt, Sie sind gegen dieses Rentenpaket?
Ich bin dafür.
Da müssen Sie doch jetzt sein, nachdem, was Sie gerade so leidenschaftlich aufgezählt haben.
Ich kann Ihnen sagen, was ich auch in der Fraktion gesagt habe. Und ich habe den Bundeskanzler persönlich ins Wort genommen, weil er uns am Freitag ein Versprechen gegeben hat. Und das Versprechen des Bundeskanzlers war gewesen, dass auf das Rentenpaket 1 ein Rentenpaket 2 folgt. Und dieses Rentenpaket 2, diese Reformen, die wir dringend nötig haben in der Rentenversicherung, dieses Versprechen nehme ich dem Bundeskanzler ab. Und deswegen werde ich am Freitag mit Ja stimmen, weil Rentenpaket 1 ist die Grundlage für Rentenpaket 2.
Obwohl Sie eigentlich dagegen sind.
Ich bin in der Sache sehr, sehr kritisch. Und Sie haben meine Mutti angesprochen, die in Sachsen-Anhalt...
Sie sind nicht kritisch, Sie sind total dagegen. Sie haben es doch gerade selbst erklärt.
Na, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass meine Mutti in Sachsen-Anhalt eine sehr, sehr geringe Rente bekommt. Und Sie werden hier haben einen der wenigen Vertreter der CDU sitzen, die die Mütterrente auch gut findet. Ich bin 89er Baujahr. Mit der Mütterrente ist die Anerkennung der Leistung der Mütter, die sich darum gekümmert haben, dass die Kinder, die auch vor 92 geboren wurden, auch finanziell mit anerkannt. Und das macht bei uns im Osten, aber auch in vielen ländlichen Raum, in strukturschwachen Räumen im Westen was aus. Und vor diesem Hintergrund ist dieser Zwiespalt in mir, der am Ende mit dem Versprechen des Bundeskanzlers ein Rentenpaket 2 auf den Weg zu bringen, Reformen zu machen, damit auch die Generation, die in dem Generationenvertrag ein Versprechen gegeben hat, für die Generation, die gearbeitet hat, auch die Rente zu finanzieren, zukünftig überhaupt noch die Chance hat, die Rente finanzieren zu können.
Da sind wir, glaube ich, am Kern des Problems. Ne? Er verspricht das, aber es geht jetzt um die Frage, ob die eigene Fraktion ihm eigentlich traut in diesem Versprechen. Ob sie ihm das abnimmt.
Können wir mal über den großen Themenkomplex Friedrich Merz und Versprechen vielleicht ganz generell sprechen.
Genau. Teile der Unionsfraktion trauen ihm das ja offensichtlich nicht zu, dass er bei diesem Versprechen liefert. Das hat natürlich auch Gründe, weil er schon einmal ein Versprechen abgegeben hat. Das war vor dem Schuldenpaket, noch bevor er Kanzler wurde, hat er gesagt, das müssen wir jetzt mal machen. Aber ich verspreche euch, im Koalitionsvertrag verankern wir tiefgreifende Reformen. Ist nur bedingt passiert, weil die Reformen sind ja in Kommissionen geschoben worden im Koalitionsvertrag. Hat schon viele enttäuscht in ihrer eigenen Fraktion. Nicht alle, muss man auch sagen, aber einen wesentlichen Teil, der jetzt eben auch so entscheidend ist. Ein anderes Vertrauensproblem kommt hinzu. Wie will man eigentlich im Frühjahr nächsten Jahres oder im Vorsommer nächsten Jahres ein möglicherweise unbequemes Rentenpaket schnüren, wenn ringsherum sehr, sehr unbequeme Landtagswahlen stattfinden. Das ist ja auch nicht so ganz einfach, den Leuten zu vermitteln, so eventuell wird euch da jetzt was weggenommen. Also die Zusage, wir machen jetzt aber ganz wirklich auch, wenn ihr zustimmt, dann im Sommer eine große Rentenreform, glaube ich, da haben viele die Sorge in der Unionsfraktion, so nehme ich es wahr, dass das nicht kommen wird.
Was ist denn das Versprechen, Herr Müller? Womit hat er Sie denn gekriegt?
Wir haben den Koalitionsausschuss und das Ergebnis vorliegen, über das wir am Freitag in der Fraktion intensiv beraten haben. Und hier ist der sehr klare Auftrag, und das ist auch ein Erfolg der jungen Gruppe, dass innerhalb des nächsten halben Jahres eine Kommission ein Ergebnis vorlegt, wo mit diesem Ergebnis ein Rentenpaket 2 auf den Weg gebracht wird, über die nachhaltige Finanzierung der Rente gesprochen wird. Keine Beitragssteigerung, mir ganz wichtig. Wir dürfen den Standort Deutschland nicht weiter mit zusätzlichen SV-Beiträgen belasten.
Aber Sie stimmen jetzt etwas zu, das Sie in Kürze wieder abschaffen wollen?
Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das Rentenpaket 1 beinhaltet unter anderem die Haltelinie, über die diskutiert wird, die zusätzliche Belastung an Steuerfinanzierung, und beinhaltet auch die Mütterrente. Und Sie können in Sachsen-Anhalt sich über 47% und 48% unterhalten. Es ist einfach zu wenig. Es ist zu wenig zum Leben. Und wir müssen uns die Menschen anschauen, die gearbeitet haben. Und wir brauchen eine Antwort für die
Zukunft. Darüber reden wir gleich. Ich würde nicht ablenken. Also Sie stimmen jetzt etwas zu, von dem Sie das feste Versprechen haben, in einem halben Jahr wird es wieder einkassiert.
Das hat ja miteinander nichts zu tun. Das Rentenpaket 2,
das
Thema Nachhaltigkeitsfaktor, Nachfaktor, das Thema ist ja in der Diskussion, wer soll zukünftig mit einzahlen? Politiker beispielsweise, sollen die mit einzahlen? Journalisten als Freiberufler, sollen die mit einzahlen? Diese Diskussion wird ja auch im Rentenpaket 2 geführt mit einem Ergebnis, wo es dann, wo davon gehe ich aus, einen Gesetzesvorschlag gibt, den wir einbringen. Und über diesen werden wir uns unterhalten.
Sie stimmen jetzt etwas zu, von dem Sie glauben, dass es dringend reformiert werden muss, und tun es nur, weil Sie das Versprechen bekommen haben, in einem halben Jahr wird es reformiert.
Wenn wir die Mütterrente einführen möchten, wenn wir die Aktivrente zum 1. Januar einführen möchten, dann gilt jetzt der Gesetzesentwurf, der vorliegt. Und da heißt es, sich zu entscheiden, mitzumachen, den Weg gemeinsam in einer Koalition zu gehen. Und diesen Weg, den wollen wir gemeinsam gehen, weil das Versprechen da ist, mit dem Rentenpaket 2.
Sie sind doch ein ehrlicher Mensch. Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass Sie in einem halben Jahr wieder dann Dinge zurücknehmen und harte Einschnitte machen werden bei der Rente, die Sie sich jetzt alle zusammen nicht trauen? Glauben Sie das wirklich?
Ich bin fest überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Sozialdemokraten, und die letzten Reformen in der Rente haben wir mit den Sozialdemokraten auf den Weg gebracht, das auch schaffen können. Es geht doch hier gar nicht darum, ob CDU, CSU oder SPD. Es geht darum, ob wir das Generationenversprechen einhalten können. Und dass meine jungen Kollegen, mir inklusive, sich Gedanken machen, wie wir es zukünftig finanzieren. Und dass wir auf der anderen Seite die Generation haben, die auch ein Versprechen haben, dass sie von ihrer Händearbeit am Lebensabend auch noch leben können. Dann müssen wir das gemeinsam miteinander beantworten. Deswegen jetzt Schritt Nummer 1, Aktivrente, Mütterrente, Haltelinie. Schritt 2, Reformen, Ausweitung, Beitragsbemessung. Ist ja alles in der Diskussion. Das sind nicht alles Jubelschreie bei der Union, die erzeugt werden.
Was passiert denn da gerade? Ich lese keinen einzigen Ökonomen, der das gut findet. Alle sagen, was macht ihr da? Wieso macht ihr den zweiten Schritt vor dem ersten? Warum beschließt ihr jetzt etwas, von dem ihr wisst, dass es sehr bald reformiert werden muss? Und ihr beschließt es nur deswegen, weil das Versprechen da ist, dass ihr es reformiert. Das ist doch Gaga.
Also ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Also auf der einen Seite, so ein Reformprozess ist ein Prozess. Ja, da werden auch immer wieder Dinge verändert. Und das andere ist, dass es ja jetzt bei der Union gar nicht mehr um die Inhalte geht, sondern jetzt geht es nur noch um die Frage, haben wir eine Kanzlermehrheit, ja oder nein? Übersteht Kanzler Merz jetzt diese Woche unbeschadet? Ja oder nein, und der Rest wird erstmal auf die lange Bank geschoben oder auf diese Bank von 6 Monaten. Und da muss ich ja Herr Veit-Medik schon wieder recht geben. Das ist natürlich total ungünstig, genau dann mit dem Ergebnis einer Rentenreform zu kommen, wenn die wichtigsten Landtagswahlen anstehen.
Herr Müller zu Hause Landtagswahlen hat.
Ja, genau, weil man kann einfach in den Umfragen sehen, dass Rente ist kein Gewinnerthema, weil 70% der Deutschen, und das ist eine große Mehrheit, möchte, dass sich bei der Rente nichts ändert.
So, jetzt kann sagt Merz das selbst. Er sagt ja, ich will keinen Unterbietungswettbewerb, weil damit gewinnen wir keine Wahl.
Hat in Deutschland hat so ehrlich gesagt. Lange keiner mehr gesagt.
Hat er ja klar bei, den, bei der Jungen Union gesagt. Und in dieser Analyse hat er recht. Mhm. So, natürlich ist das, diese Finanzierungsfrage ist eine Frage. Aber machttaktisch sollte man das nicht direkt vor der allerwichtigsten Landtagswahl im Osten klären wollen. Und was ja wirklich interessant ist, ist die AfD, die da ja nun schon bei 40% in den Umfragen liegt.
In Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt. Ist für höhere Renten und 83% der AfD-Wähler wollen auch auf gar keinen Fall, dass sich an der Rente was ändert. Das heißt, nirgendwo gibt es so viele, wie man, vielleicht sollte man auch sagen, verängstigte Rentner wie bei der AfD. Und wenn man jetzt noch zusätzlich Angst schürt als CDU, dann geht das ganz bestimmt schief. Sodass man also jetzt rein machttaktisch sich wirklich fragen muss, ob Merz das versteht, wann eine Lücke ist und wann nicht und wann man Themen setzt und wann nicht.
Also als Sachsen-Anhalt, da muss ich Ihnen deswegen widersprechen, weil das nicht das Empfinden ist, was die Sachsen-Anhalter haben. Wenn die AfD 70% Rentenniveau fordert, dann muss ich auch sagen, wo kriegt sie das Geld her? Das heißt, die Sozialversicherungsbeiträge steigen. Wir leben in einem Chemietreieck, wo mittlerweile Tausende Menschen in Kurzarbeit sind. Wir haben ein Déjà-vu aus den 90er Jahren. Mhm. Und wenn diese Partei an die Macht kommt und ihr Rentenkonzept umsetzt, dann ist das der Ausverkauf der Industrie in Sachsen-Anhalt. Und ich kann Ihnen sagen, ich werde alles daran setzen, dass das nicht passiert. Und deswegen nehme ich den Bundeskanzler beim Wort. Er hat sein Versprechen gegeben. Nach Rentenpaket 1 muss Rentenpaket 2 kommen. Mit dieser Partei erfolgt der Ausverkauf der Industrie in Sachsen-Anhalt. Und so klar muss man das auch benennen.
Wie sehr trauen Sie Ihrem Kanzler eigentlich noch?
Sehr.
Hat er Sie noch nie enttäuscht?
Nein.
Friedrich Merz hat noch nie ein Versprechen gegeben, das er kurze Zeit später wieder gebrochen hat?
Ich weiß nicht, auf was Sie hinaus wollen. Wenn Herr Medig das Thema Schuldenbremse beispielsweise meint und die zusätzliche Schuldenaufnahme, wissen Sie, dass wir in der Union damit nicht nur große Bauchschmerzen hatten. Ich persönlich auch. Und dafür gab es aber Gründe.
Also er hat Sie enttäuscht?
Und nein, weil wenn wir... Es geht doch nicht darum, ob Sepp Müller enttäuscht ist oder ob Mitglieder der CDU enttäuscht sind. Es geht darum, wo steht unser Land infrastrukturell? Was machen wir über die Verteidigungsfähigkeit? Wo stand
Müller,
die NATO
Entschuldigung,
damals?
Ganz kurz, enttäuscht, Sie haben ja recht. Es geht nicht darum, ob Sie enttäuscht sind, aber Sie müssen das zu Hause Ihren Wählern erklären.
Und das kann ich auch meinen Wählerinnen und Wählern erklären.
Den können Sie erklären. Wir halten die Schuldenbremse auf jeden Fall ein und danach machen Sie Schulden wie noch kein Kanzler vor Ihnen?
Ich kann Ihnen das als Sachsen-Anhalter sagen nochmal. Es gibt eine Partei bei uns, die AfD, die sagt, sie will das Geld der Schande zurückgeben.
Lassen Sie mal die AfD.
Und ich sage, ich bin froh, dass wir in meinem Landkreis mit 45 Millionen Euro aus dem Sondervermögen zukünftig einen Bildungscampus bauen. Den hätten wir uns vorher nicht leisten können, wo Sekundarschule und Berufsschule zusammenkommen.
Nicht das Thema. Und dieses politische Versprechen war, wir machen unter gar keinen Umständen neue Schulden. Ob das gut oder schlecht ist, will ich jetzt gar nicht werten. Ich freue mich für Sie, wenn Sie die Millionen kriegen. Ist auch dringend nötig, um da was zu tun, gerade im Bereich Bildung. Darum geht's nicht. Aber gibt es jemanden, der so deutlich immer wieder gewettert hat gegen die Schuldenorgie von Scholz und anderen, wie genau dieser Kanzler, um dann kaum im Amt Rekordschulden zu machen? Enttäuscht Sie das nochmal?
Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Ich habe sie auch mitgetragen im Deutschen Bundestag.
Verstehen Sie, dass da Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht?
Und ich kann auch verstehen, dass der Bundeskanzler zu Recht sagt, er hat einen hohen Kredit auf sich genommen. Ich glaube, das war ja der Originalton. Das kann ich verstehen. Und deswegen müssen wir auch liefern. Liefern in den Versprechen, die wir abgegeben haben.
Sie liefern ja da in dem Zusammenhang, Falk Medig, auch merkwürdige Dinge. Gab jetzt gerade wieder ein Thema rund um die Frage, sollten die auch auf Kapitalerträge sollten da möglicherweise Sozialabgaben fällig werden?
Ist ein Thema, wo das Robert Habeck
ist das ernsthaft ein Thema in der Union?
Ne? Naja, es ist ein Thema, was wir alle kennen, weil Robert Habeck es im Bundestagswahlkampf eingespeist hat. Ist bisher nicht mit der Union identifiziert worden oder assoziiert worden vielmehr, aber findet sich in dem Begleittext, wie es so schön heißt, zu dem Rentenpaket, was am Freitag abgestimmt werden soll.
Das heißt, da wurde darüber nachgedacht, genau diese alte Habeck-Idee aufzugreifen.
So, das hat für ein bisschen Unmut, Sie kennen die Stimmung in Ihrer Fraktion besser, aber es hat für ein bisschen Unmut gesorgt da, also der parlamentarische deutsche Mittelstand ist sozusagen der einer der wesentlichen Strömungen in der Unionsfraktion. Da ist der Chef aufgestanden, hat gesagt, das ist ein Passus, der gefällt mir gar nicht. Dann ist das wieder von der Tagesordnung genommen. Sollte eigentlich beschlossen werden mit dem Rentenpaket, wird jetzt nicht beschlossen, obwohl es doch eigentlich eine Brücke sein sollte für die Kritiker zu sagen, na gut, dann stimmen wir dem zu. Wenn wir hier ein Papier haben, okay, wo alles drin steht, was wir schon immer schon diskutieren in Sachen Rentenreform, wird jetzt von der Tagesordnung genommen. Ganz, und das ist so ein Durcheinander, was man einfach nicht mehr so ganz versteht. Mhm. Im Koalitionsausschuss ist doch explizit verabredet worden, diesen Entschlussantrag im Bundestag einzubringen. Jetzt wird es von der Tagesordnung genommen. Versteht kein Mensch.
Mir geht es, der Herr Müller, nochmal um politische Glaubwürdigkeit. Ja. Wie finden Sie die Idee, Sozialabgaben auf Kapitalerträge? Also bist dann irgendwie ein Kleinsparer, kriegst dann ein paar Zinsen und so weiter und dann zahlst du da? Nein, das ist nicht die Idee, Frau Helmer?
Man muss sagen, dass das Vermögen in Deutschland extrem konzentriert ist. Das oberste 1% hat 33% des Volksvermögens. Das heißt, es gibt auch Kleinsparer. Aber die meisten Kapitalerträge entstehen bei den wirklich Reichen. Und dadurch, dass die Reichen, oder sagen wir mal so, dass von dem Volkseinkommen immer mehr in Kapitalerträgen ausgezahlt wird, Dividenden, Gewinnanteile und so weiter, fehlt dieses Geld tatsächlich, um Soziales wie Renten zu finanzieren.
Ja, aber es betrifft auch viele Kleinsparer.
Ja, aber vor allen Dingen betrifft es Millionäre.
Ja, das aber, muss man aber ganz denen tut es ja im Zweifel nicht weh.
Nee, und dann kann man ja meinetwegen so eine Grenze sagen. Man kann ja sagen, alles ab 20.000 Kapitalertrag pro Jahr muss nicht zahlen, alles drüber muss zahlen. Nur, ich will nur sagen, die Kapitalerträge gehen nicht an die Kleinsparer normalerweise, sondern an Millionäre.
Das würde ich wirklich so in seiner Absolutheit wirklich bestreiten. Okay. Es gibt viele deutsche Kleinsparer, die in Aktien anlegen, die Sparbücher haben und so weiter. Die betreffen das dann im Zweifel auch.
Ja, genau, da könnte man ja so eine Grenze machen.
Ich würde jetzt noch mal gerne von Herrn Müller wissen, wären Sie dafür, dass es sowas gibt?
Ich bin dafür, dass die Rentenkommission sich über alles unterhält und über alles berät.
Das muss man, und jetzt die Antwort auf die Frage?
Ja, das muss man ja dazu sagen. Wir können gerne hier alle persönliche Meinung abgeben. Das hilft uns doch aber nicht weiter.
Entschuldigung, nein. Ich frage Sie, ob Sie das gut finden.
Und jetzt komme ich dazu. Wenn wir CDU pur gemacht hätten, wäre das sicherlich nicht im Papier gestanden. Aber Sie wissen auch, Herr Medig, dass es Kollegen von uns gab, die in der letzten Wahlperiode genau das vorgeschlagen haben, in einem Gastbeitrag. Mhm. Der Kollege Wittiker und Dr. Reiche haben das vorgeschlagen. Ausweitung, Beitragsbemessung, Äquivalenzprinzip hinterfragen und so weiter. Sie wissen auch, dass wir in der Fraktion Kollegen haben, die sagen, dass Beamte und Politiker einzahlen sollen. Also Sie sehen, wir sind Volkspartei. Ja. Und das ist auch gut so.
Ja.
Und jetzt das ist auch gut so. Und Sie hatten berechtigterweise
sind Sie
die Frage
dafür
gestellt,
oder nicht?
Würden wir als CDU pur, würden Sie, Sepp Müller, dieses Thema aufnehmen? Wenn es um Kleinstsparer geht, auf keinen Fall. Wenn es darum geht, dass wir die hohen Einkommen mit, beziehungsweise die hohen Vermögen mit reinnehmen, dann ja, die Frage ist, wie differenzieren wir das? Nehmen wir wieder das Firmenvermögen.
Okay. Aber das ist doch
schon mal
gut.
Da wird Frau Herrmann mit mir sicherlich auch im Streit liegen, ab wann Firmenvermögen ist, Liquidität und so weiter. Aber lassen wir jetzt mal außen vor.
Okay, das heißt, in der bestimmten Umständen wären Sie dafür, das zu machen, Sozialabgaben auf Kapitalerträge? Die Idee davon kam ursprünglich von wem?
Von Kai Wittiker und Dr. Markus Reiche.
Kennen Sie Robert Habeck? Sagt Ihnen der Name was?
Jetzt muss ist man das mal derjenige, der gegangen ist jetzt aus dem Bundestag?
Ja. Der hat diese Idee mal eingebracht. Und Sie kennen auch Friedrich Merz, ne? Kennen Sie auch die Reaktion von Friedrich Merz auf diese abstruse Robert Habeck-Idee?
Kenne ich, ja.
Kennen Sie?
Ja.
Für die wenigen, die es vielleicht nicht kennen, wir schauen noch mal ganz kurz rein.
Dasselbe gilt für diesen abenteuerlichen Vorschlag von Robert Habeck, jetzt noch Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge zu erheben. Meine Damen und Herren, das kommt davon, wenn man im Unterhemd in der Küche sitzt und Wirtschaftspolitik macht. Dann kommen solche Vorschläge dabei raus.
Okay. An welchem Küchentisch hat Friedrich Merz im Unterhemd gesessen?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Großraum Tegernsee oder wo kann ich mir das vorstellen?
Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß, dass Friedrich Merz im Koalitionsausschuss mit den SPD-Parteivorsitzenden oder der CSU-Parteivorsitzenden zusammensaß und die Frage sich gestellt hat, wie kann er den Kritikern entgegenkommen und auch Lösungsvorschläge aufzeigen, wie wir das Thema Rente und nachhaltige Finanzierung hinkriegen und dass die SPD richtigerweise sagt, wir nehmen diese Themen auf. Und ich habe noch mal ein paar Namen genannt, die auch bei uns dieses Thema aufnehmen.
Ganz kurz. Wenn man so dermaßen angewidert ist von einer Idee und schon mit Unterhemden anfängt, ja, um klarzumachen, wie dämlich man das findet, kann man nicht hinterher kommen und sagen, ach, wir haben noch mal nachgedacht. Also ohne das Unterhemd ist das doch eine gute Sache.
Friedrich Merz ist Bundeskanzler einer Koalition aus CDU, CSU und SPD. Wir haben keine 51% geholt. Das heißt, wir haben einen Koalitionspartner, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, weil ich überzeugt bin, dass wir in der Mitte heraus dieses Land wieder stabilisieren können. Und es geht nicht um diesen einen Spiegelstrich. Es geht um das ganze Thema Rentenkommission. Und wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen wieder die Antwort, dass Menschen, die arbeiten gehen, auch so viel leisten, dass sie am Ende des Arbeitslebens auch eine Rente bekommen.
Mir geht es ja darum, was anderes. Ne? Da geht es um politische Glaubwürdigkeit.
Ja?
Fällt Ihnen dazu was ein?
Also ich kann Ihre Frage verstehen, ob das nicht, wenn ich, also ich verstehe daraus, ob das nicht komisch ist, wenn man so auftritt im Wahlkampf.
Richtig.
Und nach der Wahl das dann so
Richtig.
Macht. Ist das glaubwürdig? Ist da die Fallhöhe nicht sehr hoch? Wenn das die Frage ist, für mich ist die Antwort darauf, dass Friedrich Merz hier, und er hat gekämpft für dieses Rentengesetz, er hat gekämpft für das Rentenpaket 1, und dass er sich wirklich intensiv Gedanken gemacht hat, wie er gemeinsam mit den Sozialdemokraten, denjenigen, die kritisch sind und sehr kritisch sind, einen Weg zeigen, wie wir eine Zustimmung hinbekommen.
Okay.
Und diese Zustimmung ist das Papier, ist die Rentenkommission, wo über alles gesprochen wird. Nochmal, über alles. Also ich finde das in der Sache, wir können über jeden einzelnen Punkt, sollen Beamte einzahlen, sollen Journalisten einzahlen, sollen Politiker einzahlen, sollen die Beitragsbemessungsgrenze ausgeweitet werden, können wir über jeden einzelnen Punkt heute eine Stunde diskutieren. Mhm. Es geht aber darum, wie schaffen wir wirklich die nachhaltige Finanzierung unserer Rente?
Herr Medig.
Ich glaube, dass die Frage der Glaubwürdigkeit so dominant ist gerade. Das ist auch ein Phänomen dieser Zeit, wenn man so will. Also was dieser Streit ja so schön verdeutlicht, ist, dass wir es mit einer Koalition zu tun haben, die eigentlich aus drei völlig verunsicherten Koalitionspartnern besteht. Also da hat man einmal die SPD, die zerrieben ist zwischen Linker und zwischen AfD und die sich jetzt klammert daran an das Letzte, was sie eigentlich noch hat, ja, Rente, Sozialpolitik, von dem sie glaubt, das rettet uns. Ja, ob das so kommt, weiß man nicht, aber das ist jedenfalls ihre Strategie. Man hat die CSU, die auch in Bayern natürlich gleich von zwei Kräften rechts von ihr unter Druck steht. Ja, Freie Wähler, CSU und AfD. Und sich auch an ihre Mütterrente klemmert. Ja. Im März sind da Kommunalwahlen und so. Wäre natürlich schwierig, wenn das jetzt nicht durchkommen würde. Und dann hat man die CDU, die ganz besonders unter Druck steht, natürlich wegen der AfD, im Kern eigentlich erschüttert wird gerade und permanent daran erinnert wird, was sie eigentlich so versprochen hat im Wahlkampf. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass jeder einzelne CDU-Bundestagsabgeordnete gerade so ein rechtes Teufelchen auf der Schulter hat, das immer sagt, aber ihr habt doch immer noch nicht das Heizungsgesetz abgeschafft und ihr habt immer noch nicht das Verbrenner ausgekippt und übrigens die Asylwende ist auch noch nicht vollendet. Also ich glaube, das erklärt die Emotionalität und die Anspannung in der gesamten Koalition und vor allem auch in der CDU, sich an das zu klammern, was man irgendwie noch hat und mal zu klären, wofür man überhaupt noch steht. Und darum geht eigentlich diese Frage, sind wir eigentlich eine Reformkraft in diesem Land oder sind wir es nicht? Das ist, glaube ich, die fundamentale Frage in der CDU.
Herr Medig, bevor wir gleich mal uns ausführlicher über die Renten, insbesondere im umliegenden Ausland, unterhalten sollten mit Ulrike Herrmann, was passiert da gerade? Ich habe vorhin Ihr Praktikantenbild zitiert. Wer sind da die entscheidenden Spieler? Wo läuft es da gerade wirklich unrund? Warum entsteht dieser chaotische Eindruck?
Also ich bin eigentlich eher vorsichtig mit dem Vorwurf, das ist hier Politikversagen und Führungsversagen und so, weil Politik ist schwierig in diesen Zeiten. Ja. Nicht jeder Konflikt ist gleich ein Führungsversagen. In diesem Fall, würde ich aber sagen, sind schon echte handwerkliche Probleme und Fehler, eklatante Fehler sichtbar geworden. Ja? Und das hat damit zu tun, dass das Management innerhalb des Regierungsapparats nicht funktioniert. Denn da muss man ein bisschen in die Genese dieses Gesetzentwurfs gehen. Das fing ja alles Ende Juni schon an, als der Gesetzentwurf in die sogenannte Koordinierungsphase gegangen ist auf Kabinettsebene. Das muss man sich so vorstellen, dass der dann an andere Kabinettskollegen verteilt wird. Und jeder kann sagen, was er so schlecht findet oder gut findet an diesem Gesetzentwurf. Und man kann Einwände vortragen und auch ein Veto einlegen. Da ist nichts passiert auf CDU-Seite. Der ist einfach durchgegangen. Und niemand, weder Friedrich Merz noch Thorsten Frey, der Kanzleramtschef, hat umrissen, dass da ein Konflikt lauert, der koalitionsgefährdend sein kann. Ja?
Dieser eine Satz, der sagt, wir schreiben die Haltelinie, so wurde es dann interpretiert.
Interpretiert,
von
genau.
SPD.
Es geht um die Frage, wie geht man eigentlich mit dem Rentenniveau um nach 2031.
Richtig. Ne?
Ist eine Fachfrage. Und dann gab es
um die Frage, damit das einmal alle klar haben. Es geht um die Frage, Wie sehr steigen die Renten nach 2031? Genau. Geht nicht darum zu kürzen, sondern steigen sie vom Niveau 48% oder steigen sie vom Niveau 47%? Ja. Das ist das, was Sie wollen. So, das ist der Punkt, um den es geht. Das hat keiner umrissen, wie Sie sagen.
Dass das wirklich dass da eine Brisanz drin liegt. Ja? Ist schon mal, würde ich sagen, ein eklatantes Versäumnis auf Regierungsseite der Union. Dann hat Friedrich Merz im Verlauf der Diskussion bis zum Oktober mehrfach die Position eigentlich gewechselt. Also er hat das ja im Kabinett abgenickt. Dann, als die junge Gruppe den Konflikt aufgemacht hat, hat er gesagt, naja, habt ihr eigentlich einen Punkt, müssen wir nochmal mit der SPD diskutieren. Um dann zu merken, die SPD bewegt sich aber gar nicht, und dann zur jungen Gruppe zu gehen und zu sagen, geht leider wirklich doch nicht. Und jetzt zu drohen mit voller Macht, sozusagen, ihr müsst zustimmen, weil ich bin der Kanzler. Also durch diese kontinuierliche Positionsverschiebung hat er natürlich auch zusätzlich Vertrauen verspielt. Und das würde ich schon sagen, ist handwerklich schlecht gelaufen. Das ist auch ein Führungsversagen, weil er durch seine eigenen Positionsverschiebungen den Streit überhaupt noch hat eskalieren lassen.
Wie erklären Sie sich das?
Und das Frühwarnsystem nicht funktioniert hat.
Und wie erklären Sie sich das? Wie kann sowas auf so einem Level passieren?
Ich glaube, dass...
Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Wir denken an die Richterwahl, wir denken an verschiedene Situationen.
Wenn ich dann noch ganz kurz eine Frage stellen darf oder eine Beobachtung. Also mein Eindruck ist, dass es in der Union überhaupt niemanden gibt, der sich wirklich fundiert mit dem Thema Rente auskennt. So, es gibt bestimmt jemanden, der rentenpolitischer Sprecher ist, aber es ist nicht jemand wie Norbert Blüm, der das System von vorne rückwärts, seitwärts auswendig kannte und genau wusste, wie man das finanziert, wo man kürzen kann, wo man nicht kürzen kann, wo es gefährlich wird. Und diese Art von inhaltlichem Wissen fehlt. Und deswegen glaube ich.
Ernst? In der Union muss es doch Leute geben, die sich bestens im Rentensystem auskennen.
Es gibt doch niemanden, der da irgendwie mal Alarm schreit.
Widerspruch.
Ja, das. Ja, jetzt habe ich aber
Herr Müller, wer ist der Rentenexperte?
Ja, wir haben unseren Kai Witticker, Dr. Markus Reiche, wir haben mit Johannes Winkel, den JU-Vorsitzenden, mit Pascal Reddich. Das sind die Berichterstatter für diesen Thema, denen uns zu unterstellen. Das ist unredlich. Die sind sehr tief in den Themen drin.
Würde sogar sagen, die kennen sich vielleicht sogar ein bisschen zu gut aus, weil sie einen echt wunden Punkt entdeckt haben in diesem Gesetz.
Man muss ja auch sagen, was falsch gelaufen ist. Und die Kritik in der Sache, Herr Medig, da haben Sie recht. Ich teile Ihre Bewertung nicht, würde die mir nicht zu eigen machen wollen. Die Kritik an der Sache, da haben Sie recht. Es sind Fehler gewesen. Und im ersten halben Jahr, und das ist ja augenscheinlich, ist nicht alles rund gelaufen. Und vor diesem Hintergrund werden wir auch sehr kritisch, das machen wir jetzt schon, aber insbesondere dann, wenn das am Freitag erfolgreich war, werden wir in der Koalition, aber auch in der Fraktion noch mal sehr kritisch mit diesen Punkten angehen, die Sie angesprochen haben. Da ist nichts von der Hand zu weisen. Wo Fehler gemacht werden, müssen die angesprochen werden.
Es gibt ja auch eine tragische Ebene, ne, in diesem ganzen Konflikt, weil eigentlich im Schatten dieses großen Streits wird völlig übersehen, wie nah Union und SPD eigentlich beieinander sind in dieser Regierung. Also wenn man sich die Beschlüsse der Koalitionsausschüsse in den letzten Wochen anguckt, da ist ja einiges abgeräumt worden, was für andere Regierungen viel länger gebraucht hätten. Ja? Also da ist so ein Deutschlandfonds aufgesetzt worden, da ist der Industriestrompreis eingeführt worden und so. Also das sind Sachen, da muss man nicht ein großer Fan von sein, aber da ist was passiert. Also diese Koalition ist eigentlich weit davon entfernt, handlungsunfähig zu sein. Gleichzeitig macht sie aber in so einem Konflikt den Eindruck, gelähmt zu sein. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und da muss sich natürlich was ändern.
Auch da wieder Glaubwürdigkeit, Industriestrompreis. Auch eine Idee von wem nochmal?
Das kam ja ursprünglich von der SPD.
Ja, von der SPD kommt das.
Und der Investitionsbooster kam auch vom schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten.
Ah ja, gut, das hatten wir bereits, das Thema Investitionsabschreibung, Turboabschreibung hatten wir bereits in der letzten Wahlperiode als Opposition eingebracht im Deutschen Bundestag. Das ist eine super Abschreibung gewesen, hatten wir jetzt überschrieben.
Sind Sie unter Druck gesetzt worden?
Nein.
Das kam jetzt diesen Hauch zu schnell, wissen Sie?
Ich würde Ihnen das auch anders sagen, wenn es anders wäre. Warum soll ich das?
Also, ja, weil es anders berichtet wird, deswegen frage ich.
Ich persönlich bin nicht unter Druck gesetzt worden.
Okay. Wer denn dann?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich entnehme auch nur Medienberichten, dass da Gespräche gelaufen sein sollen, an denen ich nicht teilgenommen habe. Ich bin ja selber auch Landesgruppenvorsitzender und spreche auch mit Kollegen, bin ja auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, spreche auch mit Kollegen. Und jeder weiß über die Tragweite der Entscheidung am Freitag. Und es macht sich niemand einfach.
Und wenn Jens Spahn sowas macht, wie macht er das dann? Womit droht er?
Ich kann mir das erstens nicht vorstellen, aber
nein,
weil ich nicht und zweitens war ich bei diesen Gesprächen nicht dabei gewesen.
Mhm, okay.
Wenn ich mit Jens Spahn spreche, dann ist das im sehr konstruktiven
Miteinander. Aber die dabei gewesen sind, was erzählen die denn?
Mit mir spricht darüber wirklich keiner. Also,
verrückte Sache, die trauen ihn nicht über den Weg, weil sie wissen, dass sie heute hier sind. Herr Medik, können Sie lösen?
Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht.
Ich glaube, das funktioniert, wie es immer in der Politik funktioniert. Wenn es eng wird, dann führt man schon mal ein Karrieregespräch, ja, wo auch darauf hingewiesen wird, dass der Weg
was
nicht immer
genau
nur nach oben gehen muss, wenn es falsch läuft mit der Abstimmung und so. Also
was sagt man
eher da? Subtile
also ich,
Druckmethoden, glaube ich.
Sagen. Ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja selber auch Verantwortung in der Fraktion. Und wenn wir miteinander, wenn ich mit Kollegen rede, dann reden wir, dann wägen wir wirklich miteinander ab, im Telefonat, im persönlichen Gespräch. Was bedeutet das eine, was bedeutet das andere, was hat das für eine Folge? Mhm. Nicht für einen persönlich, sondern für diese Koalition, für dieses Land. Und das macht sich niemand leicht. Ich kann das nur noch mal. Und da kommt keiner um die Ecke und sagt, also ich habe das nicht gehört und ich habe es persönlich auch nicht gemacht. Du wirst beim nächsten Mal, erstmal kann ich es gar nicht, nicht auf Listenplatz XY gesetzt und wirst nicht Minister oder nicht mehr Staatssekretär oder was weiß ich. Sondern wenn ich mit Kollegen rede, wirklich ordentlich, die da kritisch sind, bin ja selber auch kritisch gewesen, auch Sie hören das ja auch raus, dass ich wirklich ringe mit mir persönlich. Aber wir gehen da ordentlich miteinander um. Und für andere kann ich nicht reden, ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Das ist ja tatsächlich auch auffällig gewesen, würde ich sagen, für das Verhalten der jungen Gruppe. Das ist ja ein sehr sachpolitischer Konflikt gewesen. Also die haben kein Theater groß gemacht, würde ich sagen.
Die haben das nicht direkt an die Öffentlichkeit
durchgesteckt. Niemand konnte ihnen unterstellen, es von vornherein auf das Aus dieser Koalition abgesehen zu haben oder so. Anders zum Beispiel, als es einst die Jusos praktiziert haben, Nikolaus' GroKo aus unter Kevin Kühnert, wo das Ziel ja ganz klar formuliert wurde, war das hier ein sehr sachpolitischer Konflikt. Ich würde trotzdem sagen, die junge Gruppe hat ein bisschen was unterschätzt auch, was ihre Wirkung angeht, hat zu spät realisiert, dass sie selbst auch einen Exit braucht, ne, einen Ausweg. Also sieht natürlich jetzt nicht so gut aus, wenn man nicht so wirklich was erreicht und dann trotzdem zustimmen muss. Und sie ist auch ein bisschen mit dafür verantwortlich natürlich, dass jetzt der Eindruck entsteht, die Union weiß nicht so ganz, was sie in der Rentenpolitik eigentlich will. Ne? Im Grundsatzprogramm steht längere Lebensarbeitszeit. Davon war dann im Wahlprogramm nichts mehr zu sehen.
Jetzt zum Beschluss.
Genau, aber ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Ne? Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, gerade vor den anstehenden
Landtagswahlen. Möglicherweise gibt es die Linkspartei, die dann der Union regelmäßig hilft, wo sie kann.
Wir schauen nicht auf die Linkspartei oder auf andere Parteien. Die Koalition hat eine Mehrheit.
Große Heiterkeit hier auf den Ringen.
Die Koalition hat eine Mehrheit aus der Mitte heraus. Mhm. Und ich gehe auch nicht über die Brücke, die Frau Herrmann gemacht hat, dass die Linkspartei bei der Richterwahl mitgemacht hat. Das war eine geheime Wahl. Also wenn Sie das wissen, dann hat jemand gegen das Wahlgeheimnis verstoßen.
Und das, aber Sie brauchen zwei Drittel, nicht?
Das ist richtig.
Und Sie haben diese zwei Drittel nicht.
Das ist
also
richtig,
irgendjemand
das ist
hat
richtig,
mitgestimmt.
Ja, das ist richtig, dass wir zwei Drittel benötigen, aber es ist eine geheime Wahl. Mhm. Und wissen Sie, da sind frei gewählte Abgeordnete, die in die Wahlkabine gehen und ihr Kreuz setzen. Und da automatisch draus zu machen, der hat für gestimmt und nicht, mag vielleicht einen Zusammenhang geben, dass jemand vorne öffentlich sagt, aber was der in der Wahlkabine macht, das sieht doch niemand.
Man brauchte aber ja damals die Linke schon, um die Geschäftsordnung so zu ändern, dass man dem Tag noch einen zweiten Wahlgang machen konnte.
War keine Geschäftsordnungsänderung, sondern ein Beschluss, den Wahlgang durchzuführen mit einer entsprechenden Mehrheit. Das stimmt. Und der hat von allen Fraktionen des Deutschen Bundestages, von ganz links bis ganz rechts, eine Mehrheit bekommen, nämlich eine Einstimmigkeit.
Lass uns einfach nur sagen, es war gut, dass Alexander Dobrindt die Kontaktdaten von Heidi Reicheneck hatte oder so ähnlich war es, glaube ich.
Übrigens interessante Figur, Dobrindt. Der ist ja immer mal so eine Scharnierfigur. Ne? Hat, glaube ich, auch echtes Vertrauen beim Koalitionspartner, wenn ich das richtig sehe. Hat eine große Autorität.
Macht auch einen sehr guten Job als Job.
Was machen Sie gerade, Herr Medik?
Naja,
quatschen Sie ihn gerade zum Fraktionsvorsitzenden?
Ich glaube, es ist jetzt nicht völlig völlig gaga, sich vorzustellen, dass Alexander Dobrindt ein wahrscheinlich passender Unionsfraktionschef wäre, weil er natürlich eine sehr starke Autorität in die eigenen Reihen hat.
Wie fänden Sie
mit
das,
dem Koalitionspartner gut umkommt?
Alexander Dobrindt ist ein Top-Innenminister.
Warum wäre er besser
als Fraktionschef? Er liefert ab dem ersten Tag und ich würde es persönlich sehr schade finden, wenn er nicht mehr Innenminister ist.
Okay. Einmal der ernste Hintergrund um Rentenstreit, Frau Herrmann. Es ist ja wirklich so, und da hat Herr Müller einen Punkt, ne? Die Rente, insbesondere in Ostdeutschland, deswegen sagen Sie ja, ich habe da diesen Zwiespalt, auch wenn ich an meine Mutter denke, klassische Boomer-Generationen, ab gebrochene Erwerbsbiografie, ne? Wendezeit und so weiter. Und solche Geschichten gibt es viele. In Westdeutschland liegt die Rente im Schnitt bei 1730 Euro ungefähr.
Für Männer?
Ja. In Ostdeutschland ganz generell ungefähr bei 1530, ne, sind 200 weniger. Und dann geht es um die Frage, bundesweites Schlusslicht Thüringen. Da gibt es nach 45 Beitragsjahren ungefähr 1500 Euro knapp im Schnitt. Ne, ich rede immer im Schnitt. Sachsen-Anhalt und auch in Sachsen ist der Wert fast der gleiche, ungefähr 1500 Euro. Das heißt, da gibt es ein deutliches Ost-West- oder West-Ost-Gefälle. Das ist der eine Punkt. Und Sie sagen, finde ich zu Recht, lass uns mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, wie hoch eigentlich deutsche Renten sind. Weil wenn man sich Europa anschaut, dann sieht die Situation ganz anders aus um uns herum.
Ja, also was man deutlich sehen kann, ist, dass in vielen Ländern die Renten deutlich höher sind. Also zum Beispiel in Österreich sind sie bei 87% des normalen Nettolohns von Erwerbstätigen. In Dänemark sind 77%, in Schweden 65% und ganz hinten hängt Deutschland mit 55%. Und gleichzeitig, also man sieht, die Renten in Deutschland sind jetzt schon niedrig und die Rentenversicherung hat das ja auch schon mal ausgerechnet. Wenn man 45 Jahre eingezahlt hat, dann hat man im Durchschnitt 1500 Euro. So, davon kann man wirklich eigentlich schon jetzt nicht leben. Deswegen eigentlich klar ist, und das haben Sie ja auch gesagt am Beispiel Ihrer Mutter, man kann bei den Renten nicht kürzen. Das heißt, wenn man ein Problem hat bei den Ausgaben, dann kann man jetzt, muss man gucken, wie man das bei der Einnahmenseite stabilisiert. Und das machen eben alle anderen Länder schlauer. Also was es eben in den meisten Ländern nicht gibt, ist diese strikte Trennung zwischen Rentnern und Beamten. Man muss sich ja klar machen, dass in Deutschland die Beamten eine Pension haben bei gleicher Qualifikation, die ist doppelt so hoch wie die von Rentnern. Dafür gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, warum jetzt ausgerechnet Staatsangestellte deutlich besser gestellt werden müssen. Ein ganz großes Problem aus meiner Sicht ist auch, dass die Abgeordneten auch in dieses Beamtenrecht fallen, hinterher auch eine schöne Pension haben. Das heißt, wir haben das System, und das gibt es in anderen Ländern nicht, und das ist wirklich gefährlich, dass die Abgeordneten nicht in der sozialen Realität leben, die die Normalbevölkerung haben. Natürlich haben sie ihre Mutter und so weiter, aber sie selber leben auf einem anderen Stern. Und das gilt nicht nur für die Renten, das gilt ja auch nochmal für die Krankenversicherung, denn da sind die Abgeordneten ja normalerweise auch in der privaten Krankenkasse. Was ich ganz generell empfehlen würde, ist, dass man sofort alle Abgeordneten ganz normal in die normale Rentenkasse umstülpt, damit jeder Abgeordnete, der entscheidet, dann auch selber betroffen ist. Das fände ich schon mal wichtig und das läuft eben in den anderen Ländern so. Und dann hat man in vielen Ländern das auch so gemacht, dass auch die Selbstständigen vom Handwerker bis zum Journalisten alle auch in die Rentenkasse einzahlen und dass es letztlich nur ein System gibt. Und das führt dazu, weil wenn alle Bürger das gleiche System erleben und nicht irgendwie ihre Sonderkassen haben, dann ist es auch sehr viel einfacher als Bevölkerung, sich zu verständigen, was man jetzt eigentlich findet. Weil ja jeder weiß, wovon er redet. So, und hier haben wir aber das System, dass beispielsweise Professoren sind ja auch alles Beamte, kriegen eine sehr schöne Pension. Und dann hat man dieses Phänomen, dass also Professoren, die nicht betroffen sind, in Rentenkommissionen sitzen oder dann als Wirtschaftsweise Vorschläge machen. Und das dann oft so ist, ja, die Renten können ja gekürzt werden. Aber niemals, niemals hört man von denen, die Beamtenpensionen müssen übrigens auch deutlich gekürzt werden. Sondern an die eigenen Privilegien wird nicht rangegangen.
Also hört man schon auch, aber Sie haben recht, es ist jetzt nicht...
Das ist doch ein Phänomen. Wir reden immer über die Renten, aber nie über die Pensionen. Und das geht so nicht auf Dauer. Und wenn man jetzt noch über andere Themen nachdenken würde, die Sie ja auch ansprechen, wie dass man die Lebensarbeitszeit für Leute, die das körperlich können, verlängert. Also für Pflegekräfte geht nicht, aber beispielsweise für Journalisten könnte man ja darüber nachdenken oder IT-Manager oder so, ob die nicht auch bis 70 arbeiten können. Wenn man den Niedriglohnsektor abschaffen würde, das ist ja ein Problem. Die Renten werden ja gezahlt aus den Sozialbeiträgen der Angestellten. Wenn man jetzt durch einen Niedriglohnsektor oder Minijobs oder so die Löhne künstlich drückt, dann ist ja kein Wunder, dass hinterher bei den Renten das Geld fehlt. Und diese Länder, die erfolgreich sind, haben alle keinen Niedriglohnsektor, während Deutschland den ja gigantisch ausgeweitet hat. Das heißt, man muss bei diesem ganzen Rentenproblem ganz grundsätzlich wegkommen, immer auf die Rente zu starren, sondern sich zu überlegen, wie kann man die Einnahmenseite eigentlich verbessern und wie machen das die anderen Länder?
Wollen wir das haben, weil das wirklich spannend ist, anhand von ein paar Ländern mal kurz durchgehen. Niederlande haben das sogenannte Cappuccino-Modell. Ja. Ne? Das ist sozusagen Kaffee und Milch. Ja? Der Kaffee ist im Grunde die gesetzliche Rente. Die liegt bei mindestens 70% des Nettolohns, sind ungefähr 1.500 im Monat. Und dann gibt es im zweiten Teil, der kommt sozusagen die Milch dazu, eine zweite wichtige Säule, die betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, die kommen dann am Ende im Schnitt auf ungefähr 96%, weswegen es in den Niederlanden so gut wie keine Altersarmut gibt.
Ja, das ist ein erfolgreiches Modell.
Und was die gemacht haben, ist sukzessive das Renteneintrittsalter angehoben.
Genau, also die, ich muss jetzt zugeben, das kann man so machen. Ich bin aber jetzt eigentlich kein großer Freund der privaten Anlageformen, weil aus zwei Gründen: die Umlageversicherung, die wir haben, ist einfach wahnsinnig effizient, kostet praktisch kein Geld, ja, ist und das ist auch wichtig, obwohl das ganz oft erstmal merkwürdig wirkt, dadurch, dass man in der gesetzlichen Kasse einfach das ausgibt, was die Arbeitnehmer oder künftig auch Selbstständige, also alle Arbeitenden einzahlen, dass man das gleich ausgibt. Das ist nicht nur wahnsinnig effizient, sondern der eigentliche Witz ist, es wird nicht gespart. Jetzt denken normalerweise ja alle Leute, sparen ist gut. Mhm. Aber sparen ist in einer Volkswirtschaft wahnsinnig gefährlich, weil damit ja Nachfrage entzogen wird. Es wird nicht Geld wieder in den Kreislauf gepumpt. Und bei dem System mit der gesetzlichen Rente wird ja alles, was man verdient, auch gleich den Rentnern gegeben und die geben das wieder aus. Das ist eigentlich das bessere System. Also ich wäre eigentlich dagegen, jetzt noch auf private Vorsorge zu setzen. Aber wenn das von allen gewollt wird, ja, und es anders nicht durchgeht, würde ich sagen, okay, machen wir es wie die Niederländer. Aber es ist noch nicht mal das optimale System, das die haben.
Mhm. Dänemark, auch sehr interessant. Mhm. Da bekommt jeder Rentner eine Grundrente in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Also ist deutlich höher als hierzulande. Und zusätzlich zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber verpflichtend Beiträge in eine Pensionskasse ein. Die wird staatlich verwaltet. Am Finanzmarkt, das ist das Thema, das Sie gerade hatten, angelegt. Ja, aber dann kommt zusammen mit dieser freiwilligen privaten Vorsorge, die steuerlich auch noch begünstigt wird, ein dänischer Rentner im Schnitt, Achtung, auf 3.500 Euro im Monat.
Ja, jetzt muss man sagen, dass
das ist ein Erfolgsmodell.
Die Dänen, das Leben ist da auch teurer als hier, nicht? Also man kann nicht sagen 3.000. Aber der Punkt ist, insgesamt kommt man dann eben 77% dessen, was man vorher hatte. Und das ist einfach weit mehr als das, was man in Deutschland hat.
Ja, und die Dänen haben, das ist ja interessant, schon 2006 und sowas Ähnliches haben wir doch auch gemacht mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, den wir dann aber wieder ausgesetzt haben. Auch um die Nullerjahre herum, 2006 schon, haben die beschlossen, die demografische Entwicklung wirklich ganz gezielt ins Auge zu nehmen. Das haben wir doch auch gemacht mit dem sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor, den wir dann aber nicht mehr richtig ernst genommen haben. Deswegen sind wir jetzt in der Situation, in der wir sind und haben das Renteneintrittsalter immer weiter an die Lebenserwartung gekoppelt. Und interessant ist, das wird seitdem alle 5 Jahre überprüft. Ja, die Altersgrenze erhöht sich dann stufenweise nach einer bestimmten Formel. Aktuell von 67 auf 68 und die 70 Jahre ab 2040, also Rentenalter, sind kürzlich in Dänemark beschlossen worden. Parteiübergreifend gibt es einen großen gesellschaftlichen Konsens, machen wir so. Und da gab es auch ein bisschen Zeta und Mordio, aber man hat es gemacht. Man hat es durchgezogen, weil man die Einsicht in die demografische Notwendigkeit hat.
Ja, genau.
Also und dazu sind wir offensichtlich nicht in der Lage.
Also ich wäre ja, wie gesagt, auch dafür, dass alle, die es körperlich können, zum Beispiel auch Sie als Talkmaster und so, bis 70 arbeiten.
Pflegekräfte. Das kann man keinem zumuten.
Pflegekräfte
aber
nicht.
Aber prinzipiell haben Sie den
aber
Punkt.
Aber Pflegekräfte natürlich ja, genau. nicht. Aber nicht jeder ist ja Pflegekraft. Und sehr viele Leute haben Bürojobs, wo man auch länger durchhalten kann. Und da finde ich auch, könnte man sukzessive auf 70 gehen. Aber der Punkt, jetzt nochmal um auf Dänemark zu kommen, ist, die haben nicht diese riesigen Niedriglohnsektor. Und es ist eben so, wenn man die Löhne drückt und dann da nichts in die Rentenkasse fließen kann, weil man die Löhne drückt, dann hat man auch auf der Rentenseite ein Problem. Das heißt, und man muss natürlich auch, und dafür ist das Skandinavien weltberühmt, man muss auch über die Frauenarbeit nachdenken. Und dass viele Frauen in Deutschland nicht wirklich arbeiten, liegt ja unter anderem an dem Ehegattensplitting. Mhm. Also man müsste zum Beispiel auch das Ehegattensplitting abschaffen, obwohl das eine heilige Kuh bei der CDU ist. Und also man muss vorne an den Stellschrauben drehen und nicht nur hinten.
Können wir noch einmal, letzter Blick nach Österreich, weil es wird häufig mit Deutschland ja verglichen. Ne? Da ist im Schnitt, glaube ich, die Rente zuletzt ungefähr 400 Euro höher gewesen als in Deutschland. Das ist durchaus Geld, ne? 400 Euro netto zu haben oder nicht zu haben. Und grundsätzlich muss man da sagen, das österreichische System funktioniert ja sehr ähnlich wie das deutsche, mit einer Abweichung. Es zahlen alle ein.
Und es gibt keine Beamten.
Und es, okay.
Oder ganz wenige. Also nicht, da sind alle Staatsangestellten eigentlich auch Angestellte.
Und Sie bekommen erst nach 15 Jahren Einzahlung eine Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei uns bekommen Sie es nach 5 Jahren. Mhm. Das bedeutet Erwerbsunfähigkeitsrentner beispielsweise, die nach 6 Jahren einen Betriebsunfall hatten, nachdem sie eingezahlt haben, bekommen in Deutschland bereits jetzt Erwerbsunfähigkeitsrente. Mhm. In Österreich erst nach 15 Jahren Einzahlung, der im 6. Jahr verunfallt, bekommt nichts. Und sie haben einen Inflationsindex und bei uns ist der Reallohnindex. Das heißt, so wie die Löhne steigen, steigen auch unsere Renten.
Aber das Ergebnis ist trotzdem,
die Österreicher... Und in Österreich ist es so, dass es nach Inflation steigt. Also das muss man, wenn man es vergleicht, dann auch komplett vergleichen.
Ja, deswegen, weil die Systeme alle so unterschiedlich sind, ist der beste und natürlich auch die zwischen dänischer Krone und Euro und so, das dann immer davon abhängt, wie der Wechselkurs funktioniert und so, ist der beste Art...
zwischen Dänemark und dem Euro gibt es eine Verbindung, ja, bewusst, das wissen Sie. Das muss man auch sagen, nicht, dass man das jetzt im Raum stehen lässt. Und Schilling gibt es auch nicht mehr in Österreich.
Nein, aber...
zu vergleichen.
Damit man aber sieht, wie das läuft, ist der beste Vergleich, dass man einfach sagt, wie viel hat man von seinem Nettolohn hinterher als Rente? Und da sind die Deutschen bei 55% und die Österreicher bei 87%.
Richtig.
Und das ist der Unterschied, um den es geht. Ja? Und wir mit 55% oder umgerechnet 1.500 Euro, wenn man 45 Jahre eingezahlt hat, kann man nicht leben und da kann man nicht noch kürzen, sondern wir müssen nach oben, nicht nach unten. Und deswegen muss man vorne bei den Einkommen und bei den Arbeitnehmern anfangen zu überlegen, wie kriegt man es hin, dass mehr einzahlen? Wie kriegt man hin, dass die Löhne von den Niedrigverdienern steigen, damit sie auch mehr einzahlen können? Kriegt man es hin, dass die Frauen sich beteiligen und so?
Frau Herrmann, wir werden das fortsetzen. Das ist ein komplexes Thema und ein bisschen was haben wir davon verstanden. Fredrik Pleitgen ist bei uns. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Ganze...
Ich habe jetzt ganz viel über die Rente verstanden.
Das ist doch gut. Wird uns beide bald betreffen.
Ja, also, glaube ich auch.
So wichtig zu verstehen, wie die Sache läuft. Herr Pleitgen, Sie sagten vorhin, Sie haben Putin, glaube ich, vor 2 Wochen ungefähr in Moskau gesehen auf einer Pressekonferenz.
Ja. Mit dem Staatschef von Tadschikistan, ich weiß es gar nicht mehr, aber genau, ein Staatstreffen.
So, und wenn Sie diese...
Kasachstan war es, Entschuldigung.
Kasachstan, diese aktuellen Bilder aus Moskau sehen. Vielleicht können wir ein paar Bilder mal zeigen, den amerikanischen Chefunterhändler Witkoff und Jared Kushner, wie die da alle dort am Tisch sitzen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen?
Was mir durch den Kopf geht, ist, das ist ja eine Fortführung von dem Prozess, den Witkoff gestartet hat. Ich glaube, dass das immer mehr deutlich wird, dass die Trump-Administration unbedingt eine Lösung des Ukraine-Konflikts will, weil sie die nächste Stufe mit den Russen erreichen wollen. Die Russen und die Amerikaner haben ja offenbar in Miami vor ungefähr einem Monat sich getroffen. Witkoff unter anderem, Kirill Dmitriev, der ein ganz enger Vertrauter von Wladimir Putin ist.
Der Chefunterhändler von
der Russen. Nicht unbedingt der Chefunterhändler, aber jemand, der wie Witkoff so ein bisschen auch so eine Joker-Funktion hat. Jemand, der außerhalb der Regierungsbürokratie ist, aber der gleichzeitig dann privat nach Amerika jetten kann, privat woanders hin jetten kann und dann können die schon mal so ein bisschen ausklamüsern, was vielleicht möglich ist. Und die Russen rechnen sich meines Erachtens aus, dass sie wenig geben müssen, wenn es zu einem Frieden kommen sollte und schielen vor allem auf die nächste Stufe und das ist die Beziehungen zwischen den USA und Russland auf einen ganz anderen Fuß stellen, als das bisher war.
Ja.
Wo dann halt riesige Wirtschaftsdeals möglich sind, wo Sanktionen dann wegfallen, wo dann es Direktflüge wieder gibt, Kreditkarten wieder gibt, westliche Kreditkarten in Russland und wo einfach extrem viel Geld verdient wird von beiden Seiten und die Leidtragenden des Ganzen wahrscheinlich die Ukraine sein werden, zumindest territorial, obwohl die Amerikaner ja auch gesagt haben, dass sie glauben, dass da ein Wirtschaftsboom möglich ist, aber vor allem Europa.
Vielleicht können wir diese Bilder noch einmal zeigen, wenn man das sieht. Das ist ja eine sehr gute Stimmung da, ne? Also angesichts der Tatsache, dass da jeden Tag tausende Menschen verletzt werden oder sterben, dieses grauenvolle Töten, das sieht aus wie so ein gemütlicher Business-Termin. Haben Sie den Eindruck, da reden Leute so auf Augenhöhe miteinander?
Ja, ich glaube schon, dass Witkoff eine sehr große Hochachtung vor Wladimir Putin hat. Das ist, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte zu dem ganzen Treffen. Witkoff hat ja Tucker Carlson, einem der großen amerikanischen rechten Journalisten, gesagt, dass er Putin auf Anhieb mochte, dass er auch zu ihm vielleicht nicht so ein bisschen aufschaut, aber ihn schon auch respektiert. Kushner und Witkoff waren ja vorher, bevor sie in den Kreml gegangen sind, am Roten Platz spazieren, haben sich das angeguckt. Witkoff hat gesagt, das ist eine großartige Stadt. Und was passiert ist, ist das, was immer passiert bei Putin. Der hat ihn erstmal mehrere Stunden warten lassen, weil er noch eine Rede auf einem Wirtschaftskongress halten musste.
Da sind die Bilder davon, ne?
Genau, das war dann vorher auf dem Roten Platz, wird ja relativ früh dunkel. Das ist meines Erachtens ein Kaufhaus Zoom dahinter. Das ist eher in der Nähe vom Bolschoi-Theater. Aber die sind dann da so ein bisschen rumgelaufen und haben sich das angeschaut.
Sieht aus wie ein Business-Trip mit Sightseeing, ne?
Ist es auch so ein bisschen. Also ich glaube, was wir sehen müssen in Europa, ist, dass wenn die sich unterhalten, wenn sich Witkoff unterhält mit Dmitriev und dann später auch mit Putin und mit Uschakow, geht viel auf Wirtschaft. Da wird viel geredet von der Prämisse aus, wenn ihr das Ganze beendet, wenn man das irgendwie beendet, dann könnten wir ganz großartige Geschäfte miteinander machen. Weil das sind natürlich, wenn man sich anguckt, die Unterhändler vom amerikanischen Präsidenten. Steve Witkoff ist ja ein Typ aus der Immobilienbranche.
Selber Milliardär
auch. Jared Kushner ist auch jemand, der
aus der Immobilienbranche auch
selber Milliardär. Ja. Genau. Und die sind natürlich in dem Glauben, dass wenn die Deals machen und einen großen Reibach auch machen aus der Sache,
Putin
dass
auch das Milliardär, auch insgesamt Trump Putin auch Milliardär
sagt man auch. So. Genau, richtig. Aber das ist so wie es ist. Ich meine, in der amerikanischen Politik gibt es viele Milliardäre, aber um Trump rum vor allem aus der Immobilienbranche. Und das ist natürlich genau da, wo die auch ansetzen in diesen ganzen Sachen, weil es geht ja auch darum, dann die Ukraine wieder aufzubauen. Und die Ukraine aufzubauen bedeutet natürlich auch die Teile von der Ukraine, die dann zu Russland gehören würden, auch wieder aufzubauen. Und da lässt sich natürlich total viel Geld verdienen, das irgendwo herkommen muss. Das ist ja dann auch in diesem 28-Punkte-Plan dann angerissen worden, dass die Amerikaner dann auch einen Teil der Profite bekommen sollen vom Wiederaufbau. Was da halt, und dass die Europäer auch ganz viel Geld beisteuern sollen zu dem Ganzen, aber dass die Europäer da halt relativ wenig dann am Ende dabei rausbekommen. Mhm. Und das ist natürlich ein gewissermaßen ein Problem.
Wenn man sich mal die letzte Ansage von Putin aus diesen Krieg angeht, anhört, auch in Richtung Europa, dann wird einem leicht anders. Schauen Sie mal.
Wir haben nicht vor, gegen Europa zu kämpfen. Das habe ich schon 100-mal gesagt. Aber wenn Europa plötzlich beschließt, Krieg gegen uns zu führen und ihn beginnt, sind wir sofort bereit. Daran kann es keinen Zweifel geben. Die Frage ist, wenn Europa einen Krieg gegen uns beginnt, glaube ich, dass sehr schnell, das ist nicht wie bei der Ukraine. Mit der Ukraine handeln wir chirurgisch, vorsichtig, verstehen Sie? Das ist kein Krieg im vollen, modernen Sinne des Wortes. Wenn Europa sich entscheidet, einen Krieg zu beginnen, kann die Situation sehr schnell einen Punkt erreichen, an dem es niemanden mehr gibt, mit dem wir verhandeln können.
Das ist immer das Gleiche.
Bitte?
Das ist immer das Gleiche. Es wird mit den Nuklearwaffen Russlands gedroht. Das hat anders als er jetzt Putin das jetzt behauptet, hat er das aber auch immer während des gesamten Ukraine-Krieges hat er immer mit seinen Nuklearwaffen gedroht. Mhm. Und es war ja dann so, dass sogar Xi Jinping einspringen musste und sagen musste, hier werden keine Atomkriege geführt, weil das will auch China nicht, dass das passiert. Und das sind in gewisser Weise aus meiner Sicht leere Drohungen. Also Putin redet jetzt über Europa, um zu kaschieren, dass er in der Ukraine in Wahrheit ja gar nicht von der Stelle kommt. Also der sitzt ja immer noch nach 4 Jahren Krieg im Donbass fest und hat die wichtigen Städte noch nicht mal erobert.
Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, das ist eine leere Drohung. Also das Arsenal der Russen, das nukleare Arsenal, ist ja schon das massiv. Ja. Und was man nicht vergessen darf, ist in den letzten Tagen der Biden-Administration, als die Biden-Administration auch Kurzstreckenraketen, diese TACMs an die Ukrainer geliefert hat, da hat Putin ja schon eine interkontinentale ballistische Rakete, die nuklearfähig ist, auf die Stadt Dnipro geschossen. Und da kann ich immer wieder nur sagen, das Bild, das man da gesehen hat, wie diese die Sprengköpfe davon da in die Atmosphäre reingekommen ist, so sieht die Millisekunde vor dem atomaren Armageddon aus. Und das hat Putin da schon mal gezeigt. Also wenn das Ganze wirklich schlecht läuft oder schief läuft, dann ist natürlich die Gefahr jetzt größer, dass ein großer Krieg ausbrechen könnte. Ich glaube aber, dass jetzt mit der Trump-Administration das erstmal vom Tisch ist. Was ich da bei Putin gesehen habe, ist meines Erachtens auch keine Drohung direkt mit Atomwaffen, sondern es ist der Versuch von Putin, den wir auch sehen, seit Trump im Amt ist und seit Trump diese diplomatischen Avancen macht, die Europäer als das Problem darzustellen. die Europäer als diejenigen darzustellen, die den Frieden nicht wollen, die weiterhin die Ukraine bewaffnen, die weiterhin Selenskyj auch am Leben halten, politisch am Leben halten, die weiterhin die Ukraine unterstützen, auch die Leute, die geflüchtet sind, auch aus der Ukraine unterstützen und die diesem Prozess im Weg sind, den die Russen wollen, wo sie das bekommen, was sie haben wollen, also den gesamten Donbass, das, was in diesem 28-Punkte-Programm auch drin war, wo die Ukrainer sich dann zurückziehen müssen aus diesem kleinen Teil, den sie in Donbass jetzt noch haben.
Gebiete kriegst, die du nie erobert hast.
Die du nie erobert hast und die vor allem, die erstens total wichtig sind für die Ukraine, für die weitere Verteidigung und einfach auch Gebiete sind, die die Russen auch in näherer Zukunft nicht erobern würden. Also wenn man, das sieht dann sehr klein aus auf der Karte, aber man muss wissen, das Land da ist sehr hügelig, diese Städte sind sehr groß und zwischen diesen Städten ist ein Fluss. Mhm. Und da muss man erstmal drüber. Also das ist das.
Genau. Und die haben das über 10 Jahre ausgebaut, ne?
Diese und jetzt ist es ja zurzeit auch so an der Front, dass die Russen ja schon Gewinne machen. Jetzt, wir hören in den letzten Tagen auch von Pokrowsk. Aber andererseits müssen wir sagen, dass wir, ich weiß nicht, wie oft ich hier schon in der Sendung war und wir über Pokrowsk geredet haben im letzten Jahr, dass das bald fällt. Und das ist bislang ja offenbar auch nicht vollständig passiert. Richtig. Und die Verluste von den Russen sind schon immens. Also das, was man so aus der amerikanischen Seite hört, dass man ihnen sagt, so 700-800 Mann am Tag kampfunfähig oder getötet, das ist schon krass. Und wir sind ja auch jeden Tag in Kontakt mit Ukrainern an der Front. Mhm. Und die sagen schon, in Pokrowsk läuft es nicht gut. Also es ist sehr schwierig, was größtenteils übrigens nicht an fehlenden Waffen liegt, sondern vor allem an fehlender Manpower, weil sehr wenige Leute sich noch melden und weil viele auch desertiert sind. Vor allem Leute, die neu angekommen sind zur Front. Aber da gibt es wohl Frontabschnitte, wo auf Kilometer hinweg vielleicht 2-3 Ukrainer sitzen und die Russen dann vorher von Drohnen abgefangen werden, wenn die versuchen, mit Motorrädern da einzudringen oder zu Fuß einzudringen. Und dann, klar, das ist natürlich schon schlimmer Tod auch, ne? Wenn du da irgendwie erst halb abgesägt wirst auf deinem Motorrad und dann von der Drohne erledigt wirst.
Absolut, wenn man diese Bilder sieht und ihn dann reden hört und sagt, was machen wir mit ganz feiner chirurgischer Präzision, dann machen wir das.
Es kommt doch an, was die Definition von Präzision ist.
Schauen wir uns mal an. Ist das, da das ist die Definition von fein, chirurgisch, präzise, keine große Sache. Also sehr viel zynischer geht es
ehrlich gesagt nicht. Das sind diese Geran-Drohnen.
Guck mal hier, da kommt die Drohne direkt auf den Fahrer zu.
Ja. Und davon, da haben die Russen auch mittlerweile extrem die Produktion ausgeweitet von den Dingern. Das sind diese Geran-Drohnen, die sind eigentlich relativ einfach abzuschießen. Da ist ja der Gepard, der Deutsche, hat sich da ja vor allem vorgetan, da als sehr effektiv. Aber mittlerweile fliegen da so viele auf ukrainisches Staatsgebiet, dass das eigentlich fast unmöglich ist, die alle abzufangen. Und dann passiert halt das. Und ich war beim ersten Mal, als die Russen das angewendet haben, ich glaube, es war November 2023 oder Oktober 2023 da. Das ist kein gutes Gefühl, wenn du auf einmal so einen Propeller aufheulen hörst und auf einmal landet das Ding neben dir. Das ist ein 50 Kilogramm Sprengstoff und der hat schon einen echten Wumms. Ne? Und wenn du da in der Nähe bist, dann hast du ein echtes Problem.
Das ist dieser Terror, den die da wirklich verbreiten.
Ja, und da kommt jetzt ja auch noch mehr dazu. Ne? Das ist, die wollen natürlich die Ukrainer mürbe machen und haben da ja offenbar auch teilweise Erfolg drin. Also wenn man sich anguckt, wie wenige sich noch melden.
Schau dir mal diese Wohnblocks da an.
Dann scheint das ja auch eine Wirkung zu haben. Das große Problem, das die Ukrainer jetzt auch haben, ist, dass die Infrastruktur von denen auch echt in Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Also strategisch auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass halt die Stromausfälle jetzt gerade in diesen kalten Monaten doch extrem lang sind. Wärme teilweise, die haben ja auch Zentralheizungen überall, wie das in den postsowjetischen Raum oft der Fall ist. Da man da im Dunkeln sitzt, in der Kälte sitzt, in U-Bahn-Schächten teilweise auch dann Wahnsinn. Die Nächte verbricht. Das ist schon, man merkt schon, wie das Gewicht der Russen da immer mehr wird und immer mehr drückt. Obwohl es den Russen, Durchbruch hat es noch nicht gegeben von den Russen, aber es scheint so, dass die möglicherweise darauf setzen, dass das irgendwann passieren könnte.
Und wenn man diese Bilder sieht, ne, das selbst erlebt irgendwie die wenigen Male, wo wir da waren, in Mykolaiv zum Beispiel, auch in der Nähe von Cherson und so.
Ja, Mykolaiv, also wenn Sie da waren, das ist auch ein ganz gefährlicher Ort, ne, weil das ist direkt auf der anderen Seite vom Fluss Dnipro.
Genau.
Und da fliegen die halt oft mit Drohnen rüber. Und da sind auch diese FPV-Drohnen, diese kleineren Drohnen, die fliegen da ja auch drum und die sind ja noch viel zielgenauer. Ne? Und wenn die da ein Kamerateam sehen auch teilweise, dann kann das schon sehr gefährlich werden.
Ja, genau. Und in Cherson war es dann so, dass dann beim Interview gemacht mit einer Frau, das werde ich nie mehr vergessen, die stand da in Kalaschnikow und in Camouflage-Uniform. Und dann redest du mit dieser Frau und die wirkt so martialisch und dann fragst du sie, was sie vorher gemacht hat. Und dann sagt sie, sie war Supermarktleiterin. und verteidigt jetzt hier zu Hause. Und die halten immer noch raus in Cherson, machen kleine Theateraufführungen in dunklen Kellern und so weiter.
Ja, und Cherson ist auch eine der gefährlichsten Städte, was die Drohnen angeht, weil da können die Russen nicht hin, weil sie halt selbst wahrscheinlich den Damm gesprengt haben, der diesen Fluss noch viel breiter gemacht hat. Und deswegen der Drohnenkrieg da halt enorm ausgeweitet worden ist. Das ist eine super gefährliche Stadt. Wenn man da nicht drin ist, irgendwo in einem richtig großen Gebäude, dann ist die Gefahr schon extrem groß.
Würden Sie sagen, Herr Peitken, da hat irgendjemand, Putin selbst oder sein Umfeld, haben die wirklich ernsthaft Interesse daran, diesen Krieg zu beenden?
Ich glaube, unter den jetzigen Umständen nicht. Ich glaube, was passiert ist, ist, dass die Russen sehr viel Input hatten in diesen ursprünglichen Plan, der dann von Witkoff vorgelegt worden ist, wo Trump dann gesagt hat, das ist ein amerikanischer Plan. Und die sich gedacht haben, okay, das ist so in etwa das, was wir haben wollen. Und da war das ja alles drin, dass sie den kompletten Donbass bekommen, dass die Ukrainer sich zurückziehen aus diesem Zipfelchen, was da noch ist, dass das aber demilitarisierte Zone sein soll, aber de facto zum russischen Staat gehören soll. Dass dann die ukrainische Armee begrenzt sein soll auf 600.000 Mann und dass die Ukraine niemals in die NATO kommt. So, das war so das, wo die Russen gesagt haben, das sind so deren Kernforderungen, die man schon lange hört.
Sicherheitsgarantien der Amerikaner.
Ja. Und da ist es dann in der Tat so gewesen, dass die Europäer sich da relativ schnell zusammengetan haben, finde ich, und Gegenentwürfe ausgehandelt haben. Muss auch sagen, die Führung von Bundeskanzler Merz war da auch wichtig, glaube ich.
Absolut.
Und dann das, glaube ich, so ein bisschen aufgeweicht haben. Was glaube ich, ganz entscheidend war, es gab ja ein Treffen zwischen den Ukrainern und den amerikanischen Unterhändlern auch in Miami mit Witkoff und mit Kushner und dass da Marco Rubio auch dabei war. Weil Marco Rubio meines Erachtens so ein bisschen der Gegenpol ist, der noch ein bisschen eine härtere Linie will und auch so ein bisschen auch die Europäer noch einbinden will. Und dadurch ist dieses Dokument dann wieder aufgeweicht worden. Und dadurch war es dann so, dass dieses Treffen, was wir eben gezeigt haben, im Kreml auch für die Russen kein Erfolg geworden ist. Also wenn man sich jetzt so die Nachlese anguckt in den russischen Medien, auch vom Kreml selbst, dann sagen wir, das, was sie immer sagen, es war ein sehr gutes, sehr wichtiges Gespräch, aber es sind keine Durchbrüche erzielt worden, vor allem bei den wichtigen Fragen. Das sind die territorialen Fragen für die Russen. Weil man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ist natürlich nach internationalem Recht so, dass das der Donbass, dass diese ganzen vier Regionen, um die jetzt gekämpft wird, die Krim ist ja, haben die Russen ja schon lange annektiert, dass die alle natürlich nach internationalem Recht Ukraine sind, ukrainische Verfassungsobjekte auch sind. Aber die Russen haben die sich ja auch einverleibt. Das sind ja annektierte Gebiete. Das heißt, der Putin sagt, diese Gebiete gehören zu unserer Verfassung dazu.
Richtig.
Und wenn man sich das ganze Messaging anguckt in russischen Staatsmedien, aber auch vom Kreml selbst, dann, ich glaube, einen Tag vor dem Treffen haben die gesagt, wenn die Ukraine sich nicht zurückziehen aus den besetzten Gebieten, womit gemeint ist, die Ukraine
noch nicht erobert haben,
dann werden die Russen noch mal einen Gang hochschalten. Also meines Erachtens sehen die sich zurzeit auf der Gewinnerstraße. Die Verluste sind offenbar hinnehmbar.
Ja.
Und es melden sich ja auch noch extrem viele Leute in Russland zum Militärdienst und schreiben sich da ein. Das Geld ist da sehr gut. Und die anderen Benefits sind da auch relativ gut.
Genau, Ökonomie des Todes.
Und deswegen können die das eine ganze Zeit lang weitertreiben. Mhm. Und meines Erachtens, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, ich glaube, dass der Kreml auch die Position vertritt, dass sie... Dass Zeit auf ihrer Seite ist, nicht nur, weil sie gerade auf dem Vormarsch sind, sondern weil die der Meinung sind, solange Trump im Amt ist, dass, wenn Putin bereit ist, das zu beenden, dass das Angebot von Trump dann wahrscheinlich noch da sein wird. Dieses Angebot nach den besseren Wirtschaftsbeziehungen, weil die Russen ja auch wissen, was sie zu bieten haben in dem Ganzen. Mit seltenen Erden, mit Flüssiggasproduktion in der Arktis und dergleichen Ölgas, was es dann noch alles gibt.
Wenn wir uns nochmal diese Karte da anschauen, Sie haben gerade die desperate Situation der ukrainischen Armee beschrieben. Im September 17.000 Deserteure, im Oktober 21.000 Deserteure. Da steigt die Kurve auch steil an.
Ja.
Das heißt, da ist ein ganzes Land mürbe und fühlt sich wahrscheinlich auch im Stich gelassen. Ich frage mich immer, das, was da jetzt so rot schraffiert ist, die sogenannten besetzten Gebiete, wie muss man sich, Sie gehören ja zu den wenigen, die quasi beide Seiten kennen. Ich weiß noch, damals bei der Vollinvasion, da waren Sie auf der anderen Seite sozusagen
unterwegs. Da war ich in Russland, genau. War ich in Belgorod, in Russland.
Richtig, haben wir gerade hier gesehen auf der Karte.
Ja.
Und Sie gehören zu den wenigen, die sozusagen beide Seiten kennen. Wie muss man sich das Leben in diesen besetzten Gebieten vorstellen? Was ist da noch? Wie viele Ukrainer sind da noch? Wie viele Menschen?
Da sind noch sehr viele Ukrainer. Da sind auch sicherlich sehr viele Leute noch, die... vielleicht Loyalitäten auf beiden Seiten haben. Es ist eine super interessante Frage, weil ich habe jetzt auch, dadurch, dass ich so viel in Russland bin, auch viele Ukrainer kennengelernt, die auf der anderen Seite waren, also die aus diesen Gebieten kommen.
Genau.
Und da waren schon welche, die gesagt haben, dass sie schon als Leute, die auch eine Loyalität zu Russland haben, sich schon unter Druck gesetzt gefühlt haben in den Jahren seit 2014. Mhm. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass die Infrastruktur dann immer noch extrem in Mitleidenschaft gezogen ist. Also so Städte wie Donetsk zum Beispiel. Ja. Und es sind natürlich auch extrem viele Leute dann aus diesen Gebieten geflüchtet.
Ja, Bachmut, Mariupol, all diese Städte.
Ja, Bachmut ist ja, das existiert ja quasi nicht mehr.
Nicht
da, ist
mehr
ja, ne? Da ist ja so gut wie gar nichts mehr. Ne?
Aber was heißt das denn? Müssen wir damit rechnen, dass dann Hunderttausende sich auf den Weg machen? Aus diesen Gebieten? Angenommen, das würde jetzt dazu kommen. Die Amerikaner würden die Ukrainer zwingen, den Russen diese Gebiete zu überlassen.
Ich glaube, aus diesen Gebieten, die da jetzt noch in ukrainischer Hand sind, die dann die Hand wechseln würden, dann auf jeden Fall, dass da ganz viele dann gehen würden. Weil man muss allerdings auch sagen, dass so Städte wie Kramatorsk, Slawiansk und Konstantinivka, das sind diese drei Städte, die Russen noch nicht haben, das sind schon stark militarisierte Städte. Also da sieht man schon extrem viele Soldaten. Und da sind natürlich auch ganz viele Leute schon längst weg aus diesen Städten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Orte im Westen von der Ukraine anguckt, Lviv oder Odessa, da sind ja sehr viele Leute, die aus diesen Gebieten schon ausgeflüchtet sind. Also da wäre meines Erachtens noch eine Bewegung da, aber möglicherweise nicht so groß, wie man denkt. Aber es ist natürlich, man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie kann sowas vonstatten gehen? Ne? Also man kann den Selenskyj vielleicht dazu zwingen, so ein Papier zu unterschreiben, oder würde es vielleicht irgendwann unterschreiben. Aber das sind ja, wie gesagt, diese Gebiete gehören ja zur ukrainischen Verfassung dazu. Ist es möglich, dass das ukrainische Parlament dafür stimmt, diese Gebiete offiziell abzugeben? Geht sowas überhaupt?
Mhm. Was ist mit diesen Männern, die da kämpfen, zum Teil seit 10 Jahren?
Sind die
bereit, dann wirklich nach Hause zu gehen?
Genau, richtig. Was würde das für Zerwürfnisse auch innerhalb der Ukraine? Das gibt's ja jetzt schon. Die Ukraine ist ja immer schon ein Land gewesen, wo es auch so eine gewisse Zerrüttung auch politisch gab. Und da, ich glaube, da fühlen sich auch ehrlich gesagt an der Front viele im Stich gelassen, nicht nur vom Westen, sondern auch von der eigenen Regierung vor allem und teilweise auch von der eigenen Militärführung. Weil man muss sich vorstellen, da sind wirklich sehr viele Leute, die jetzt seit 3 Jahren jeden Tag bombardiert werden. Mhm. Und die haben erstens alle selbst ganz viele Leute getötet und die haben auch selbst ganz viele von ihren Freunden, Kumpels gesehen, die schwer verwundet worden sind oder getötet worden sind.
Die sind zum Teil selbst schwerst verwundet.
Es ist teilweise so, es war auch in der ukrainischen Front, als die teilweise diese Orte verloren haben. Avdiivka war zum Beispiel einer von diesen Orten. Und da haben die uns gesagt, wenn wir 500 Mann mehr gehabt hätten, dann hätten wir die Stadt gehalten. Aber die sind halt nicht gekommen. Du sitzt halt da an deinem Graben, du siehst, wie die immer näher rücken, du erledigst viele von denen, aber du musst am Ende die Stellung räumen, weil einfach keiner kommt. Und das ist natürlich super, super hart für die Leute, die da jetzt da im Schützengraben sitzen. Ne? Also das, klar, die werden dann natürlich sicherlich da ziemlich wütend sein, wenn sie da rauskommen.
Frau Herrmann, Sie wollten gerade.
Ja, ich wollte nur sagen, man darf nicht nur auf die Gebiete gucken, die dann besetzt würden von Russland im Donetsk, sondern wenn Russland seinen 28-Punkte-Plan irgendwie durchkriegen würde, würde das ja heißen, dass man eine völlig geschwächte Ukraine hätte, von der klar wäre, dass sie wieder irgendwann von Russland angegriffen wird. Und das hätte sofort das Ergebnis, dass genau niemand in der Ukraine investieren würde. Es wäre sozusagen ein sicherheitspolitisches Vakuum und es wäre ein ökonomisches Nichts. Und das würde dazu führen, dass auch aus Kiew, auch aus diesen ganzen Gebieten, Odessa und so weiter, die gar nicht im russischen Einflussgebiet scheinbar liegen, würden die Leute in den Westen gehen. Weil klar ist, dass ihr Land sich nicht mehr entwickelt. Mhm. Und es leben jetzt noch 31 Millionen Ukrainer in den nicht besetzten Gebieten. Und davon würde kurz oder lang wirklich jeder gehen, der nicht schon Rentner ist. Das wären ungefähr 20 Millionen. Und wenn große Teile von denen sich auf den Weg in den Westen machen, dann hätte man zwei Phänomene. Erstens viele Flüchtlinge hier, aber vor allen Dingen eine entleerte Ukraine. Die könnte dann Putin einfach so abräumen. Das heißt, man kann sich auf diesen Plan von Putin nicht einlassen, weil das Ergebnis wäre über diesen ökonomischen Kanal, dass man am Ende Putin garantiert an der Ostgrenze von Polen hätte.
Das ist so, das war die letzte Einschätzung, als der Rubio mit den Ukrainern gesprochen hat, da war glaube ich genau das Thema, wo die Ukrainer gesagt haben, ohne ausreichende Sicherheitsgarantien und auch ohne Garantien, dass das wieder aufgebaut wird, untermauert von der Macht der Amerikaner, geht das nicht. Und da hat Rubio am Ende von diesem Gespräch auch gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass die Ukraine nicht nur sicher ist, als Staat überlebt, sondern eben auch wirtschaftlich irgendwann floriert. Und dafür müssten natürlich dann auch die dementsprechenden Sicherheitsgarantien da sein. Also es scheint so zu sein, dass das wirklich diskutiert wurde. Aber dann ist man ja mit dem Plan nach Moskau gegangen und Moskau hat dann gesagt, ist nicht.
Man muss nur immer überlegen, was das dann auch für die Biografien dieser Menschen bedeutet. Ne? Man trifft die dann im Gespräch. Du verstehst, ja. da steht jemand vor dir, der hatte bis dahin sein Leben und vielleicht ein junger Mensch dabei, seine Karriere aufzubauen. Viele junge ITler da auch getroffen damals. Ja, sind gute Leute, sind gut in Mathe, gut in Physik. Mit denen kann man arbeiten. Und dann stehst du da plötzlich und merkst, dein ganzes Leben wird vorbeiziehen an dir, während man irgendwie versucht, das in einigermaßen vernünftige Bahnen zu lenken. Und dann war's das auch. Danach ist dein Leben zu Ende. Das heißt, die Idee, dass da eine echte Perspektive für dich entsteht, die kannst du jungen Leuten kaum vermitteln. Und das ist sozusagen die rein gesellschaftliche Dimension der Sache. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Vielen Dank auch Ihnen, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.